Wir haben vor 2 Wochen von Stefan eine Predigt gehört über die Liebe und über diesen Vers, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Je nach Übersetzung heißt es da, lasst alles in Liebe geschehen. Ist nicht so genau das Gleiche, spielt aber nicht so eine Rolle. Weil heute geht es eigentlich darum, wie ist denn das mit der Liebe? Und so möchte ich die Frage in die Runde stellen, was bedeutet Liebe für dich? Ihr könnt das einfach kurz reinrufen. Bedingungslose Annahme. Intimität. Freundschaft. Ja. Vergebung. Barmherzigkeit. Respekt. Nähe. Ja, von sich selber wegschauen. Charlie sagt, für ihn ist es seine Frau, das ist gut. Genau, dieses Wort Liebe, das hat ja 5 Buchstaben und damit kann man so schön spielen. Zum Beispiel buchstabiere Liebe, Leidenschaft, Intimität, Einigkeit, Beziehung, Erfüllung, gleich Liebe. Ich denke, hier spielt vieles in die Liebe rein. Die Liebe gibt es ja nicht nur zwischen Gott und den Menschen, sondern auch zwischen den Menschen. Und darum habe ich hier auch mit Liebe etwas buchstabiert. Liebe Männer, in Bezug auf eure Frauen könnte Liebe bedeuten, jetzt könnt ihr rätseln. Ich mache mal weiter. Lass immer erst Blumen. Lass immer erst Blumen erscheinen. Genau. Ich bin nicht der Profi darin. Selomit kann das wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie viele Blumen sie von mir gekickt hat in diesen 15 Jahren, in die wir bald verheiratet sind. Aber wenn ein Blumengeschäft auf dem Weg wäre, dann wäre das wahrscheinlich einfacher. Aber ja, es ist die Initiative, oder? Genau. So, also Männer, ich glaube, wir haben hier eine hohe Resonanz. So, liebe Frau in Bezug auf deinen Mann oder liebe Frauen in Bezug auf eure Männer, könnte Liebe früher in etwa bedeutet haben? Lass. Lass ihn immer Sport schauen, wenn er will. Ne? Lass ihn, du bist schon mal richtig, Maria. Lass ihn erst braten, essen. Ich weiß nicht, ob das heute noch stimmt, aber das habe ich so in meiner Kindheit gehört, so manchmal, dass so ein Braten einfach so was wie ein Liebesgeschenk an den Mann ist, wenn es einen Sonntagsbraten gibt und so weiter. Genau. Könnte was sein, ne? Genau. Und jetzt ist es ja so mit der Liebe, dass auch nicht nur zwischen Mann und Frau und so weiter, sondern dass auch in Liedern Liebe häufig ein Thema ist. Zum Beispiel das Hohelied, aber auch gerade in der Welt. Da wird so oft über Liebe gesungen. Vor ungefähr 1,5 oder 2 Jahren haben unsere Kinder das Radio entdeckt. Ich war nicht so begeistert, aber ich habe gesagt, ja, irgendwie müssen sie ja auch mit dem in Kontakt kommen. Und kürzlich hat dann Joas angefangen, Fragen zu stellen am Abend. Du, was singen die da überhaupt auf Englisch? Und ich war erstaunt, was da so alles kommt. Und das Spannende ist, in meiner Kindheit, 1993, vielleicht wissen die einen, gab es einen Hit, der hieß What is Love? Genau, ja. Baby, don't hurt me, ja. Der Sänger fragt darin, warum seine Liebe nicht so erwidert wird, wie er sich das erhofft von seiner Angebeteten oder von der Frau, die er im Blick hat. Er singt da, was ist Liebe? Liebling, verletz mich nicht noch mehr. Ziemlich krass irgendwie, kann Liebe verletzen. Geht das? Und es ist so, in vielen Hits geht es darum, dass die ganze Sache in Liebe beginnt, in Verliebtheit und so weiter. Und irgendwann endet das Ganze in Verletzungen oder in Hass. Bedeutet Liebe also eher Leere, Irritation, Egoismus, Betrug, Enttäuschung? Ist das die Kehrseite der Liebe? Das Spannende ist, dieses Lied, What is Love? Ich kannte das so nicht. Ich kannte ein anderes. Das war die gecoverte Version von einer Band aus Deutschland, von einer christlichen Band. Und das hieß God is Love. Und ich wusste nicht, dass das Lied gecovert ist. Ich dachte immer, das ist das Original. Bis ich mal bei der Arbeit da irgendwie die Melodie hörte und dachte, was ist denn jetzt los? Und es ist wirklich so, God is Love. Weiß denn jemand, wo das steht? Das steht so in der Bibel. Wer weiß das? Auf Deutsch, Gott ist Liebe. Johannes ist nicht schlecht. Steht in Johannes, 1. Johannes 4, Vers 8. Denn Gott ist Liebe. Und jetzt ist für mich so die Frage, ja, wieso ist Johannes sich denn da so sicher, als er das geschrieben hat? Johannes, der Evangelist, der auch mit Jesus unterwegs war, der weiß, wovon er schreibt. Er hat Gott in der Person von Jesus selbst erlebt. Er hat mit ihm geredet, er hat ihm zugehört, er konnte ihn sogar riechen. Nämlich da, wo er am letzten Passamal seinen Kopf zu Jesus an die Brust gehalten hat und gesagt hat, du, wer ist denn das, der dich verrät? Ich glaube, da hat er auch gerochen, wie Jesus schmeckt. Genau. Er hat ihn also mit mehreren Sinnen wahrgenommen, nicht nur über die Ohren, über die Augen, sondern auch näher. Aber vor allem hat er seine Liebe erlebt. Im Johannesevangelium schreibt er 5-mal von sich als der Jünger, den Jesus lieb hat oder lieb hatte. Wählt Johannes diese Bezeichnung sicher nicht, um sich hervorzuheben, sondern vielmehr, weil er diese tiefe Liebe, welche Jesus für jeden von seinen Jüngern hatte, erfahren durfte und verinnerlichte. Dieser wertvolle Gedanke stammt übrigens nicht von mir, sondern hat Selomit und ihre Frauengruppe gemeinsam ausgegraben und mit mir geteilt. Ich habe mich lange gefragt, wieso schreibt Johannes so von dem Jünger, den Jesus liebte? Ich finde das einen tollen Gedanken, den die Frauengruppe von meiner Frau da ausgegraben hat. Johannes schreibt in dem nach ihm benannten Evangelium davon, dass Jesus, dessen Liebe ihn so berührte und prägte, seit jeher existiert. Also Jesus ist nicht erst in Erscheinung, als er da geboren wurde, sondern er war schon da. Und so war er auch bei der Schöpfung der Welt dabei. Und da kam mir so die Frage, wieso hat denn der Vater, Jesus und der Heilige Geist gemeinsam die Menschheit erschaffen? Sie hätten es bei den Pflanzen und Tieren belassen können, die wären vielleicht nicht in Versuchung geraten. Nein, da waren sie noch nicht fertig mit dem ganzen Werk. Das war erst die Aufwärmung. Bei den Menschen lief dann Gott zur Höchstform auf. Und die Antwort dazu finden wir in 1. Mose 1, 26. Da heißt es nämlich, lasset uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Was bedeutet denn das, uns ähnlich? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wollten ein Gegenüber, etwas, was ihnen ähnlich ist. Ein Geschöpf, das sie lieben und mit ihm Beziehung haben können. Und weil Gott den Menschen so liebte, kümmerte er sich um dessen Bedürfnisse und stellte Adam auch noch eine Partnerin zur Seite, sodass die Menschen nicht nur Gott, sondern auch einander lieben konnten. Weil wenn der Mensch im Ebenbild Gottes ist, dann kann er lieben. Und nachdem der Mensch in Sünde gefallen war, was hat Gott dann gemacht? Oh, das mit dem eigenen Willen war wohl etwas zu gewagt. Das geht besser. Die zwei da unten einschläfern, zu Staub werden lassen und das Ganze nochmal von vorn. Nein, nicht bei Gott, keine Angst. Er macht das nicht. Er weiß genau, was er macht. Er steht zu seinem Werk, auch wenn etwas schief läuft. In Vers 31 steht, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Er steht dazu, hey, das ist sehr gut. Dass die ersten Menschen gesündigt hatten, änderte für ihn nichts daran, dass sie zuvor als sehr gut erschaffen wurden. Sie hatten einen schwerwiegenden Fehler gemacht, der Konsequenzen nach sich trug. Durch ihr Handeln kam die Herrschaft des Todes in die Welt. Das ist dem Menschen zu verdanken. Aber da Gott seine Geschöpfe liebt, löscht er sie nicht einfach aus, sondern macht ihnen Kleidern aus Fell, bringt sie aus dem Garten Eden weg. Da habe ich mir kurz überlegt, das ist eigentlich auch noch gemein, weil im Garten Eden, da gab es ja nach wie vor genug zu essen, wieso holt jetzt Gott sie da raus? Das heißt auch, er schickte sie raus. Er hat den Eingang zugemacht mit Cherubim, da konnte niemand mehr rein. Wo ist denn da die Liebe? Hätten Adam und Eva nicht bleiben können? Sie hätten wenigstens zu essen gehabt. Jetzt müssen sie den Erdboden selber bearbeiten. Wie anstrengend. Auch hier zeigt Gott seine Liebe zu seinen Geschöpfen. Der Baum des Lebens, von dem sie essen durften, war jetzt der gefährlichste von allen. Er wäre zum Baum des Todes, der ewigen Getrenntheit von Gott geworden, hätten sie davon gegessen. Das steht so, wenn ihr mal da lest, das steht wirklich so drin. Gott hat das erkannt und hat gesagt, das geht nicht. Sie dürfen auf keinen Fall von diesem Baum des Lebens essen, sonst sind sie auf ewig von mir getrennt. Sonst sind sie ewig in der Sünde. Ein paar Jahrhunderte später ist die sich stark vermehrte Menschheit so boshaft geworden, dass Gott durch eine globale Flut einen Neuanfang macht mit Noah und seiner Familie, da in seinen Augen sie Gnade gefunden hatten, sie glaubten an ihn und sie lebten mit ihm. Und nachdem die Flut vorüber ist, gibt Gott das Versprechen, dass sie die Erde nicht mehr verfluchen wird, um des Menschen willen. Das finde ich echt spannend. Er sagt wirklich, um des Menschen willen werde ich die Erde nicht mehr verfluchen. Das Klima war auch komplett anders. Und das macht er, obwohl er weiß genau, dass im Herzen von den Nachkommen Noahs böse Pläne und Absichten weiterhin Einzug erhalten werden. Das ist nicht ausgelöscht mit der Sinnflut. Das Böse ist immer noch da. Er geht sogar noch weiter und schließt einen Bund mit den Menschen, in welchem er sich verpflichtet, dass er alles Lebendige auf der Erde nie wieder durch eine globale Flut auslöschen wird. Der Regenbogen ist das sichtbare Zeichen, dass Gott an seinen Bund gedenkt bis heute. Jedes Mal, das wusste ich als Kind, wenn ich diesen Regenbogen sehe, dann sagt Gott, ich stehe dazu, es gibt nie wieder eine Flut. Es mag Überschwemmungen geben und so weiter, aber diese Erde wird niemals so blau sein, wie sie mal gewesen ist. Und jetzt mal ehrlich, wer von euch hätte gleich gehandelt wie Gott? Also ich hätte wahrscheinlich mich der Menschheit entledigt mit der Sinnflut. Gesagt, jetzt machen wir aber einen richtigen Neustart, jetzt weg. Aber Gott nicht, obwohl ihn das Verhalten der Menschen so sehr in seinem Herzen betrübte, ihn, der heilig und ohne falsch ist, ist seine Liebe so groß, dass er mit 8 Menschen und einigen 1000 Tieren es erneut wagt. Die Geschichte geht weiter. Das nächste Übel kommt mit dem Turmbau von Babel. 1. Mose 11. Die Menschen, die kriegen es echt nicht hin. Hm? Die Menschen wollen sich einen Namen machen und haben keine Lust, die ganze Erde zu bevölkern. Das steht wirklich so drin. Die wollten nicht mehr weiterziehen. Nein, nee, wir wollen nicht, dann werden wir noch zerstreut und das wollen wir nicht. Aber auch hier, Gott ist trotzdem barmherzig. Er lässt sie am Leben und durchkreuzt kreativ ihre Absichten, indem er ihnen verschiedene Sprachen gibt. Auch hier, Gott hätte die Menschheit auch einfach verstummen lassen können. So, Ruhe. Manchmal sage ich zu meinen Kindern beim Essen, jetzt ist der Mund nur noch zum Essen da, nicht mehr zum Reden. Weil manchmal, ja, essen sie feine Sachen, aber sie sagen wüste Sachen zueinander. Das passt für mich manchmal nicht. Aber auch hier, Gott, der macht das nicht so. Bei allem Bösen, was tagtäglich aus dem Mund des Menschen hervorgegangen ist und immer noch hervorgeht, und er hätte sich da vieles ersparen können, aber nein, er hat dem Menschen den Mund geschaffen zum Essen, zum Reden und er behält das bei. Das bleibt so, weil es war gut. Es war gut. Er hat den Menschen so erschaffen, wie er ihn wollte. Und er wollte, dass die Menschen weiterhin miteinander reden können, dass sie singen können, dass sie beten, anbeten, preisen, loben und so weiter können. Und auch mit ihm kommunizieren. Wir sind die Einzigen, die so mit Gott kommunizieren können. Ich weiß es nicht, wie die Tiere das machen oder die Pflanzen, aber wir sind die, die mit Gott von eins zu eins reden können. So, jetzt ist Abraham an der Reihe. Nach ihm kommt Isaac, Jakob, die 12 Stämme, die Gott als sein Volk erwählt und ihm seine Gebote gibt. Die Israeliten verhalten sich ziemlich anstrengend. Jetzt ist es nicht mehr einer, zwei, jetzt ist es ein ganzes Volk. Sie murren gegen Gott, sie sagen, hey, wieso konnten wir nicht in Ägypten bleiben? Und irgendwann wird es Gott zu viel. Zweimal droht er an, dieses Volk zu vernichten. Er sagt zu Mose, hey, jetzt werde ich dieses Volk vernichten, das käme mir jetzt gelegen und dann fange ich mit dir neu an und ich mache dich sogar größer, als das Volk jetzt ist. Und Mose lehnt zweimal ab und erinnert Gott daran, nein, weil dann würden die Ägypter lachen über dich und so weiter und so fort. Das wäre ja eine Schande. Steh zu deinem Wort. Und Gott, der hat hier einfach gesagt, das wäre jetzt meine Absicht, das Volk auszulöschen. Aber er weiß auch, was er gesagt hat zu den Vorvätern, zu Abraham, Isaac und Jakob. Und in seiner Gnade bleibt er dabei und vernichtet das Volk nicht. Schlussendlich hält er sich an das Versprechen. Und im 5. Mose 7, Vers 7 bis 8 sagt Mose zu dem Volk, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Autsch, es tut weh. Ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Das war mir auch nicht bewusst, bis ich das gelesen habe. Sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Hier wird zum ersten Mal in der Bibel das Wort liebte in Verbindung mit Gott erwähnt. Doch wie wir gesehen haben, hatte Gott die Menschen schon zuvor geliebt. Es stand einfach nicht so drin. Ich glaube, Liebe kann auch Folgendes bedeuten. Könnt ihr nochmal raten? Leben in Ewigkeit bei Elohim. Ich glaube, das ist einer der Begriffe, die Liebe definieren kann, wenn wir das von Gott her betrachten, dass er uns von Anfang an seit Erschaffung der Welt geliebt hat. Leben in Ewigkeit bei Elohim, auf das geht alles hin. Er will, dass alle Menschen die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Das will er. Genau. Ja, so, das ist. Ich lasse das hier noch kurz. Die Bibel ist voll von Berichten, die davon erzählen, wie Menschen erlebt haben, dass Gott Liebe ist. Die Begegnungen mit ihm hat sie verändert. Da ist Petrus ein Fischer und sündiger Mensch. Er sagt von sich selbst, ich bin ein sündiger Mensch, geh von mir weg. Das sagt er zu Jesus. Er wird dann ein großer, begeisterter Jünger von Jesus und sagt, ich gehe mit dir in den Tod und so weiter. Und als es darauf ankommt, da ist die Menschenfurcht größer. Er verleugnet Jesus, obwohl er so lange mit ihm unterwegs war und tiefe Offenbarung über ihn hatte. Er hat zu Jesus gesagt, du bist der Christus. Und das hat ihm Gott gezeigt. Und trotzdem hat er ihn verleugnet. Aber die Liebe war stärker. Er wird ein Leiter der ersten Gemeinde, erduldet Schläge für Jesus, geht in das Haus eines Römers, um ihm das Evangelium zu verkünden. Der Petrus, das hat etwas mit ihm gemacht, dass er geliebt war von Jesus. Dann ist der Matthäus ein Zöllner, der für die Besatzungsmacht Rom Geld einkassiert und sich dabei bereichert. Er verlässt diese sichere und ergiebige Einnahmequelle und folgt Jesus. Er folgt Jesus nach, nachdem dieser ihn berufen hat. Später schreibt er das nach ihm benannte Evangelium und zitiert viele prophetische Abschnitte aus dem Alten Testament, um seinem eigenen Volk zu zeigen, dass Jesus der Messias ist. Also zuvor hat er sein eigenes Volk beraubt und jetzt schreibt er dieses Evangelium auf, um seinem Volk etwas zurückzugeben, dass sie erfahren können, dass Jesus der Messias ist. Dann ist da die Frau, welche 12 Jahre lang am blutigen Ausfluss litt, damit dauerhaft als unrein galt und gemieden wurde. Vielleicht hat jemand von euch den Chosen gesehen, die 3. Staffel, da kommt diese Frau vor. Wird sehr gut dargestellt, weil Blutfluss bedeutete da, du bist unrein. Und wenn du ständig Blutfluss hattest, dann warst du permanent unrein. Niemand wollte etwas mit dir zu tun haben. Das bedeutet, du warst einsam, du warst ausgestoßen. Aber sie hat so einen starken Glauben, sie wird geheilt, als sie im Glauben den Saum von Jesus Gewand anrührt. Und Jesus ehrt ihren Glauben und nennt sie seine Tochter. Er stellt sie komplett wieder her, nachdem sie 12 Jahre so lange gelitten hat und verstoßen war, sagt er, Tochter. Und ich glaube, das hat auch ganz viel mit ihrem Herzen gemacht. Sie war nicht nur körperlich geheilt, sie war auch innerlich geheilt. Paulus, ein Pharisäer, der aus seinem Eifer für die jüdischen Überlieferungen die ersten Christen verfolgt, wird durch die Begegnung mit Jesus schlussendlich zu einem Apostel Gottes, welcher vor allem Nichtjuden das Evangelium verkündet, Gemeinden gründet und viele Strapazen durchstand. Er hatte keine Scheu davor, vor Könige zu stehen, wahrscheinlich stand er auch vor dem Kaiser. Ziemlich sicher starb er den Märtyrertod am Schluss. Wie geht das? Das ist Liebe, das ist Gottes Liebe. Sie kann einen Menschen einfach umkehren. Ich bekomme manchmal von, wie heißt das, Pro Israel, die Zeitschrift zugeschickt. Und da gibt's immer wieder, wird immer wieder erwähnt, dass es Araber gibt, die wirklich gegen Israel sind und das zerstören wollen. Und dann haben sie eine Beziehung oder eine Begegnung mit Jesus und das kehrt sie völlig um. Und sie fangen an, sich für Gottes Volk einzusetzen und es findet eine völlige Verwandlung statt. Und Maria hat uns mal erzählt von einem Jungen aus der Bethel Church. Du kannst mich gern korrigieren, wenn ich es nicht ganz richtig erzähle. Ich glaube, ein Team aus der Bethel Church hat diesen Jungen getroffen und hat ihn dann gefragt, was denkst du denn über dich selber? Und dieser Junge war so ehrlich und hat gesagt, ich bin ein Niemand. Man sieht mich nicht, ich bin einfach niemand. Und dann haben sie ihm eine interessante Frage gestellt, nämlich, was die perfekte Liebe in ihm sehen würde. Und da hat er wirklich geantwortet und gesagt, sie würde in ihm einen begabten Musiker sehen. Stimmt das so? Habe ich es richtig in Erinnerung? Okay, es war einer, der dort gepredigt hat, danke. Genau, aber diese Liebe hat dieses Kind verändert. Der Großvater von diesem Kind, als er das hörte, hat dann angefangen, ihm Gitarrenstunden zu zahlen. Stimmt, gell? So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der Junge ist aufgeblüht. Und vorher dachte er, ich bin ein Niemand. Jesus erwähnt in seiner Rede an die Jünger während des letzten Passamals, dass wir einander lieben sollen. Weil das mit diesem Lasst alles in Liebe geschehen ist manchmal gar nicht so einfach. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus wusste, dass er vom Vater geliebt ist und hatte so viel Liebe zum Weitergeben. Weiter sagt Jesus selbst zu seinen Jüngern, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ein paar Tage nach dieser Aussage hängt Jesus am Kreuz und gibt sich für Gott und die ganze Menschheit hin. Also er hat das nicht nur gesagt, er hat das auch gelebt. Und für mich war so ein bisschen dann die Frage, ja, wie soll ich das machen, Gott, mit der Liebe? Manchmal fällt mir das so schwer, gerade mit meinen Kindern. Wenn die sich nicht so verhalten, wie ich mir das vorstelle, und manchmal sind sie einfach nicht so gestrickt wie ich, dann fällt mir das echt schwer. Und kürzlich war da eine Situation, wo ich echt ein bisschen sauer war auf unsere Ältesten, auch ein bisschen verbittert innerlich dann, und gedacht habe, ja, jetzt zeige ich ihm einfach mal ein bisschen die kalte Schulter, vielleicht hilft das. Und während der Vorbereitung kam mir dann plötzlich, dass Jesus sagt, wer sagt, dass er Gott liebt und nicht seinen Bruder liebt, der ist nicht in Gott. Und mein ältester Sohn ist auch mein Bruder, nicht nur mein Sohn. Ja, und dann konnte ich das mit Gott ins Reine bringen und habe dann gemerkt, ja, das ist schon, es fällt mir nicht immer leicht. Und da tut mir dieser Satz gut, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das muss Paulus wirklich erlebt haben. Er, der so einen Hass hatte auf diese Christen, und dann plötzlich ist er so voll Liebe. Wie viele Briefe der geschrieben hat, wie viel der investiert hat, das ist wirklich gewaltig. Aber das ist die treibende Kraft dahinter, war diese Liebe Gottes. Und was ich einfach spannend finde, vielleicht konnte ich euch jetzt ein bisschen mitnehmen, diese Liebe Gottes, die kommt nicht erst mit Jesus, die ist von Anfang an da. Die fließt in die Schöpfung rein. Die zieht sich durch die ganze Bibel durch. Auch im Gericht und überall ist immer wieder dieses Erbarmen von Gott, diese Gnade, diese Barmherzigkeit zu seinem Volk. Und ja, ich wünsche mir, dass das einfach noch mehr werden darf, gerade in meinem Leben. Und wie gut, dass wir das mit dem einander Liebe erweisen, nicht allein auf die Beine stellen müssen, sondern dass Gott uns den Heiligen Geist geschenkt hat, unsere Herzen mit seiner Liebe gefüllt hat. Er möchte uns immer wieder neu füllen. Und da merke ich, das ist meine große Herausforderung. Das weiß auch Stefan. Gell? Da haben wir schon öfters drüber geredet. Wie lasse ich mich von der Liebe Gottes füllen? Und Maria, du hast heute Morgen so schön gesagt, einfach mal bei Jesus auf den Schoß sitzen, mal die Sachen beiseite legen. Mir hilft es manchmal, wenn ich predige, weil dann muss ich so richtig tief eintauchen, weil ich will ja was predigen, was in der Bibel steht und nicht meine eigenen Gedanken. Und da merke ich dann, wie viel Liebe mir da entgegenkommt aus dem Wort Gottes. Es ist wirklich gewaltig. Genau. Und ich möchte euch einfach das, jetzt habe ich was falsch gemacht, egal. Ich möchte euch das einfach nochmal ans Herz legen. Danke. Wenn ihr mal nicht wisst und mit Menschen in Diskussion seid und sie sagen, ja Gott, der kann nicht existieren, weil dann wäre auf der Welt nicht so viel Unfug und so viel Böses. Wenn du die Schöpfungsgeschichte wirklich mit offenen Augen liest, Leben in Ewigkeit bei Elohim, das war das Ziel der Schöpfung. Und da laufen wir auch hin, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Da laufen wir hin, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Genau. Ich möchte noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass deine Liebe nicht erst mit Jesus auf die Welt gekommen ist, sondern dass du bereits im Anbeginn der Zeit einfach aus Liebe so vieles gemacht hast. Da war auch Freude im Spiel, da war Hoffnung im Spiel, da war so vieles. Aber dass deine Liebe das Größte ist da drin. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu erfüllst und auch einfach diese Jahreslosung, alles, was ihr tut, lasst in Liebe geschehen. Hilf uns da drin, dass wir uns untereinander lieben und dass diese Liebe nach außen treten darf. Und dass wir uns auch selbst lieben, weil du liebst uns. Jeder von uns ist wertvoll. Du hast für jeden von uns bezahlt. Dafür danke ich dir.